Wir befinden uns ja in der Passionszeit und heute ist Palmsonntag und wir haben davon gehört, wie Jesus als König nach Jerusalem einzieht auf diesem Lutherdeutsch Füllen, auf dem Fohlen, auf dem Babyesel sozusagen, auf dem jungen Esel, nicht Baby, jungen Esel, ne? Ein Füllen. Und reitet nach Jerusalem ein und die Leute flippen aus. Da kommt der König und sie werfen ihre Mäntel auf den Boden und Palmzweige, deswegen Palmsonntag, Palmzweige als roten Teppich, dass der König nach Jerusalem einziehen kann. Und Jesus ist wirklich der König Israels, der König der Welt und er zieht in seine Stadt ein, weil in Jerusalem ist der Ort, wo Gott sich finden lässt und er zieht in seine Stadt als König ein und alle rufen Hosianna, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und 4 Tage später rufen die gleichen Leute, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und wir wollen heute, ist zwar noch nicht Karfreitag, aber wir wollen heute an das Opfer von Jesus denken. Das ist das, der zentrale Punkt unseres Glaubens. Das kann man gar nicht genug drüber nachdenken und sich angucken und vor Augen halten. Und wir wollen heute darüber nachdenken, was das für uns bedeutet. Heute Morgen durfte ich schon in Hückeswagen darüber sprechen. Die haben mir nämlich dieses Thema gegeben. Und damit gehe ich jetzt hausieren. Heute hier, Karfreitag bei uns in Solingen. Aber das macht gar nichts, weil das ist der zentrale Punkt, das Opfer Jesu. Und da heute Morgen waren da so viele junge Leute, vieles übertrieben, aber einige junge Leute, die haben auch Lobpreis gemacht und so. Und der Moderator hatte den gleichen Haarschnitt wie ich. Wir haben den gleichen Friseur, glaube ich. Und er hat von etwas geredet, was vor 60 Jahren war. Und ich habe dann auch angefangen mit etwas, was 1964 war. Und habe gesagt, das liegt an unser Haar, an einer Haarschnitt. 1964 bis 1989 wurden in der DDR über 33.000 Menschen verhaftet, weil sie einer anderen politischen Meinung waren als die Genossen in Berlin. Du durftest nicht sagen in der DDR, was du politisch so dir vorstellst. Da hast du wirklich mit dem Feuer gespielt. Und 33.000 Menschen sind in Haft gekommen. Und Westdeutschland, die Bundesregierung, hat in dieser Zeit von 64 bis 89 Leute freigekauft aus dem Gefängnis. Freigekauft. Die konnten dann raus aus der DDR, in den Westen, aus dem Gefängnis raus. Und die Bundesregierung hat in dieser Zeit 3.486.900.755 D-Mark gezahlt, um diese Leute aus dem Gefängnis rauszukriegen. 3 Milliarden, über 3 Milliarden D-Mark, um die Leute frei zu kaufen. Und um Freikaufen, um Lösegeld geht es ja auch heute. Und wir wollen uns das vor Augen führen, wo wir freigekauft worden sind. Und ich lese uns Markus 15, Vers 25 bis 38. Markus 15, 25 bis 38. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Über seinem Kopf wurde ein Schild am Kreuz befestigt, auf dem stand, wofür er angeklagt worden war. Die Aufschrift lautete König der Juden. Zusammen mit ihm wurden 2 Verbrecher gekreuzigt. Ihre Kreuze standen rechts und links von ihm. Die Leute, die vorbeigingen, schüttelten den Kopf und verspotteten ihn. Ha, du kannst doch den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen, oder? Nun, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Auch die obersten Priester und Schriftgelehrten
machten sich über Jesus lustig.
Andere hat er gerettet, lästerten sie, aber sich selbst kann er nicht helfen.
Dieser Christus, dieser König Israels, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen, sodass wir sehen und an ihn glauben können.
Selbst die beiden Verbrecher, die mit Jesus zusammen gekreuzigt wurden, verhöhnten ihn.
Gegen Mittag legte sich eine Finsternis über das ganze Land, die 3 Stunden anhielt.
Dann, um 3 Uhr, rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani.
Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Einige von den Leuten, die dabei standen, verstanden ihn falsch und dachten, er rufe den Propheten Elia.
Einer von ihnen aber lief, tränkte einen Schwamm mit Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus hin, damit er davon trinken könne.
»Wartet, wir wollen sehen, ob Elia wirklich kommt und ihn herunterholt«, sagte er.
Da schrie Jesus laut auf und starb.
In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei.
Der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief aus:
Ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn.
Jesus starb für uns, damit wir frei sein können.
Wenn ich mich mit Nichtchristen unterhalte, kriege ich ganz häufig dieses Argument: Wie soll ich an einen Gott glauben, der seinen Sohn so brutal sterben lässt? Wo ist denn da bitte schön die Liebe, dass er ihn da so verrecken lässt am Kreuz, den eigenen Sohn?
Ja, haben die denn da nicht auch recht? Wenn man da guckt, wenn man das hört, was Jesus ertragen hat, wie kann ein Vater das zulassen, dass sein Sohn dieses Leid ertragen muss? Wie können wir da von einem barmherzigen Vater im Himmel sprechen?
Weil Gott keine Schwammdrüber-Taktik verfolgt.
Das ist jetzt ein bisschen schwer in Deutsch. Schwammdrüber.
Das bedeutet doch Schwammdrüber-Taktik, dass ich sage: Ach, ist alles nicht so schlimm, oder?
Ist doch alles nicht so schlimm. Gott könnte dir nicht einfach sagen, wenn wir Sünde haben, ach komm, alle sündigen ein bisschen, ist doch gar nicht so schlimm. Schwamm drüber, ist nicht so schlimm.
Aber nein, Gott, eine seiner Charaktereigenschaften ist Gerechtigkeit.
Charaktereigenschaft heißt, so ist Gott, so ist Gott. Und Gott ist gerecht.
Gerechtigkeit ist so tief in ihm drin, er kann gar nicht drüber, er kann nicht über das hinwegsehen, was in dieser Welt schiefläuft.
Er sieht die Unterdrückten, er sieht die Verfolgten, er sieht die Verletzten, er sieht die Leidtragenden und er kann da nicht wegschauen.
Vielleicht geht es dir so ein bisschen wie mir, wenn ich ab und zu mal Fernsehen gucke und dann in den Nachrichten zum Beispiel: In Myanmar war jetzt dieses schreckliche Erdbeben und da gibt es diese Militärregierung, die keine Hilfe ins Land lassen wollte. Und mich, kleiner Mensch, packt da schon der Zorn, wo ich denke, das könnt ihr doch nicht machen. Die Menschen brauchen jetzt Hilfe. Ihr könnt doch nicht sagen, die ausländischen Hilfsorganisationen dürfen nicht ins Land kommen, um diesen armen Menschen da jetzt zu helfen. Da packt mich schon der Zorn, wo ich denke, das geht doch nicht.
Geht dir das auch manchmal so, wenn du was siehst, wenn du Unrecht siehst, dass dich so der Zorn innerlich irgendwo packt und du sagst, das ist doch nicht, das kann doch nicht wahr sein.
Und weißt du, so geht es Gott genauso in seiner Gerechtigkeit. Der sieht das, was in dieser Welt vor sich geht. Er sieht die Leute und es bewegt ihn. Und im Alten Testament, das, was uns schwerfällt, uns Christen jetzt im Jahr 2025, da lesen wir vom Zorn Gottes. Und wisst ihr, dieser Zorn Gottes, das ist das, er sieht, was in dieser Welt vor sich geht und es lässt Gott nicht kalt.
Der sieht das Leid, der sieht die Unterdrückten, der sieht die, die verletzt sind. Und da musst du ja gar nicht nach Myanmar gehen, das ist in unserem Land auch. Hier werden Menschen verletzt, hier werden Menschen ausgebeutet, hier werden Menschen unterdrückt. Hier gibt es Menschen, die Leid tragen und das lässt Gott nicht kalt. Und das packt seinen Zorn. Und er wird die Täter und er wird die Gesetzesbrecher und die Leute, die ihre Macht missbrauchen, wird Gott nicht ungestraft lassen. Er wird sie nicht ungestraft lassen. Gott ist nämlich ein gerechter Richter. Gott ist ein gerechter Richter. Und er kann Sünde nicht ungestraft lassen. Das ist die eine Seite seiner Charaktereigenschaften. Er ist gerecht, der gerechte Gott. Und auf der anderen Seite ist er der barmherzige Herr. Er ist tief bewegt vom Schicksal seiner geliebten Menschen. Er sieht, dass Menschen falsch handeln und er möchte eingreifen. Er möchte vergeben, er möchte gnädig sein. Er will, aber wir merken schon, da ist ja eine Spannung da. Auf der einen Seite kann er nicht anders und wird richten. Auf der anderen Seite kann er aber auch nicht anders, weil er liebevoll und gnädig uns entgegenkommen will. Was für eine Spannung zwischen diesen beiden, der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit. Wie kann er damit umgehen? Was kann er da tun? Und dann sagt uns die Bibel knallhart in Römer 3, 23, alle Menschen haben gesündigt und haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Alle Menschen haben gesündigt. Und wenn wir heute hier alle zusammensitzen, da ist keiner, der sagen könnte, nö, ich aber nicht, ne? Ich bin immer gut drauf. Gott ist stolz auf mich, ich mache alles richtig. Ja, da hast du schon gesündigt, denn da ist schon Stolz in deinem Leben. Ne? Niemand kann dem Gericht Gottes entkommen. Niemand. Und wir alle müssen uns mal von dem Richterstuhl des Herrn verantworten müssen. Und dann schreibt Paulus diese Worte und vielleicht... Ich kann mich in diesen Worten wiederfinden. Vielleicht kannst du dich da auch wiederfinden in diesen Worten. In Römer 7, da heißt es in Vers 18 und 19, denn immer wieder nehme ich mir vor, das Gute zu tun. Aber es gelingt mir nicht. Und wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich es versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Und er kommt zum Schluss. Paulus, der heilige Paulus, der uns so ein Vorbild ist. Paulus schreibt dann, was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Wir sind bankrott. Wir Menschen sind bankrott. Wir können der Gerechtigkeit Gottes nicht gerecht werden. Wir schaffen es nicht. Egal, wie wir uns anstrengen. Und wenn ich jetzt hier mit der Predigt aufhören würde und Amen sagen würde, dann wäre es die schlechteste Predigt, die ich jemals gehalten hätte. Die Gerechtigkeit Gottes fordert Strafe. Die Gerechtigkeit Gottes fordert Strafe. Und jetzt ist Gott in einem Dilemma. Was macht er jetzt? Er liebt aber diese Menschen. Er liebt dich und er liebt mich. Und die Gerechtigkeit fordert Strafe. Was macht er jetzt? Es kommt die Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit des Herrn sucht einen Ausweg, wie wir da rauskommen aus dieser Dilemma. Und dann kommt Johannes 3, Vers 16. Ich hoffe, den könnt ihr alle auswendig, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Gott liebt diese Welt so sehr, Gott liebt dich so sehr, Gott liebt mich so sehr, dass er sagt, ich kann ihnen diese Strafe nicht zumuten, das können die nicht ertragen. Ich kann es nicht ertragen, getrennt von ihnen zu sein. Ich will mit ihnen zusammen sein. Und er liebt die Welt so sehr, dass er gesagt hat, ich muss einen Ausweg schaffen. Und dieser Ausweg ist, dass er seinen eigenen Sohn hergibt. Er gibt ihn her. für uns. Und Jesus kommt in diese Welt und stirbt am Kreuz. Und jeder, der daran glaubt, heißt es hier, geht nicht verloren. Kommt nicht ins Gericht, sondern hat das ewige Leben. Und so ging der Gerechte, der Sohn Gottes, an das Kreuz. Er stirbt unseren Tod. Er erleidet unsere Strafe, die wir eigentlich für unsere Sünden verdient hätten. Und er stirbt wie ein Verbrecher. Links und rechts werden Verbrecher, haben wir gelesen, links und rechts Verbrecher werden für ihre Taten bestraft mit dem Tod. Und er muss da auch sterben. Sünde trennt uns von Gott. Und was passiert, als Jesus am Kreuz da hängt? Er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir müssen uns bewusst sein, er erträgt diese Gottestrennung. Unsere Gottlosigkeit nimmt er an sein Kreuz. Jesus war immer verbunden mit dem himmlischen Vater. Er war immer verbunden mit dem Heiligen Geist, immer verbunden. Selbst vor der Schöpfung waren sie schon zusammen. Und als die Schöpfung passierte, wenn wir den Schöpfungsbericht uns angucken, was heißt es da? Da heißt es, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Der Geist Gottes, da haben wir den Geist. Und der Herr sprach, der Herr, das ist der himmlische Vater, und er sprach, er sagt ein Wort und es passiert. Und dieses Wort, das ist Jesus. Das Wort Gottes ist Jesus. Da heißt es dann auch, dann lasst uns Menschen machen im 1. Mose 1. Also sie waren schon immer zusammen, immer eine enge Gemeinschaft, nie getrennt, immer zusammen. Und Jesus sagt dann, als er auf dieser Welt war, wer mich sieht, der sieht den Vater. Sie waren immer zusammen. Und dann hängt er da am Kreuz. Und dann ruft er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Moment hat Gott die Sünde aller Menschen, dein und meine, auf ihn gelegt. Er hat unsere Gottestrennung, unsere Gottlosigkeit hat er auf Jesus gelegt. Und in diesem Moment war da Ruhe, keine Verbindung mehr, kein Anschluss unter dieser Nummer, keine Verbindung mit dem Vater und dem Heiligen Geist mehr. Er hängt dort am Kreuz. Ganz allein und verlassen. Für unsere Sünde. Er nimmt unsere Sünde auf sich. Und er gibt uns seine Gerechtigkeit dadurch. Jesus wurde das Opferlamm, das bereits im Alten Testament verheißen wurde, in Jesaja 53. Er gab sein Leben für uns. Wenn wir uns das mal vorstellen, er wurde von seinen Freunden in Stich gelassen. Im Garten Gethsemane, als er gefangen genommen worden ist, sind die alle weggelaufen. Sie hatten Angst, ließen ihn allein in der schwierigsten Stunde seines Lebens. Er wurde ausgelacht, haben wir gehört. Er wurde gemobbt. Er wurde gefoltert, ausgepeitscht. Er trug Schmerzen und Leid. Er musste eine Dornenkrone ertragen. Er wurde ausgepeitscht. Unschuldig verurteilt. Was haben sie drüben geschrieben? Er ist der König der Juden. Dafür verdient man nicht den Tod, sondern Anbetung. Er ist der König der Juden und der ganzen Welt. Und er starb auf der schlimmsten Art und Weise, wie wir Menschen uns das überhaupt ausdenken können, am Kreuz. Ein qualvoller Tod, in dem man erstickt. Aber all diese Schmerzen, das ist schlimm genug, aber diese Schmerzen waren nichts im Vergleich zu dem, was er in dem Moment ertragen musste, als er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war viel schlimmer, vom Vater getrennt sein, die Verlorenheit der ganzen Welt auf seinen Schultern zu tragen. Meine Verlorenheit, deine Verlorenheit, unsere Gottlosigkeit hat er auf sich genommen. Und dann schreit er laut und verstirbt. Und in diesem Moment zerreißt der Vorhang im Allerheiligsten im Tempel von oben nach unten. Und dieser Vorhang im Allerheiligsten, hinter diesem Vorhang, da war die Präsenz Gottes. Und einmal im Jahr, am Versöhnungstag, Yom Kippur heißt das auf Hebräisch, da durfte der oberste Priester, der hohe Priester, durfte da rein, um dort für die Sünden des Volkes Israel zu opfern. Und man hat ihm einen Strick um den Bauch gebunden, weil wer mit Sünde vor Gott kommt, der stirbt sofort. Und man hatte Angst um den hohen Priester. Ne? Wenn der irgendeine Sünde nicht bekannt hatte, dann würde er in das Allerheiligste gehen und da tot umfallen und niemand konnte ihn da rausholen. Weil wir alle Sünde haben. Und deswegen hatte man diesen Strick, um ihn da wieder rauszuziehen. Und der Zugang zum Allerheiligsten war streng geregelt. Und nur einem war es erlaubt, dem hohen Priester da reinzugehen. Einmal im Jahr. Und jetzt, was passiert, als Jesus stirbt? Zerreißt dieser Vorhang, der das Allerheiligste von dem Heiligen trennt. Der zerreißt, nicht von unten nach oben. Wenn du etwas zerreißt, dann fängst du meist unten an. Nein, von oben nach unten. Gott zerreißt diesen Vorhang selber. Der Tempel, der jahrhundertelang die Opferstelle war, wo man für seine Sünden Vergebung bekam. Der Tempel, an der Ort, wo Gott sich finden ließ, war plötzlich nicht mehr von Bedeutung. In dem Augenblick war der Tempel nicht mehr nötig, weil Jesus ein für alle Mal ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer gebracht hat. Jesus ist das Lamm, das die Sünde aller Welt trägt. Der Tempel und die Opfer werden nicht mehr gebraucht. Hebräer 10 sagt das. Er, Jesus, hebt den ersten Bund auf, um den zweiten einzusetzen. Und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für alle Mal geheiligt werden. Es entsteht neues Leben durch den Tod von Jesus. Jesus hat das vorausgesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde gesteckt wird und stirbt, kann kein neues Leben daraus wachsen, sagt er. Und Jesus stirbt, dass wir neues Leben bekommen können. Und da steht dieser römische Hauptmann, der für die Kreuzigung zuständig war, steht da, guckt sich das alles an und er kommt zu einem Schluss in Vers 39. Ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Neues Leben entsteht mit Erkenntnis der Wahrheit, dass ich begreife, was Jesus für mich und für dich am Kreuz getan hat. Wenn ich das begreife, das ist der erste Schritt ins neue Leben. Aber da darf es nicht stehen bleiben. Der erste Schritt ist die Erkenntnis. Aber dann sagt Paulus zu uns, erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wir sind, also nicht mehr, der Tempel wird nicht mehr gebraucht, weil Jesus durch den Heiligen Geist in uns lebt. Eine enge Beziehung, dass wir jeden Tag mit Jesus leben können. Die Trennung zu Gott ist aufgehoben durch Jesus, durch das Opfer am Kreuz. Gott wohnt in uns und das macht mein Leben neu und ich darf für meinen Herrn leben. Erinnert ihr euch noch an die politischen Gefangenen aus der DDR vom Anfang der Predigt? Für die wurde ein hohes Lösegeld gezahlt, 3 Milliarden D-Mark. Gott hat einen hohen Preis, mehr als 3 Milliarden. Wir können gar kein Preisschild daran hängen. Gott hat einen Preis für dich und für mich bezahlt, für unsere Sünde. Jesus sagt selber in Markus 10, selbst ist der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Gott hat es seinen eigenen Sohn gekostet, um uns zu befreien. Ein Lösegeld ist bezahlt. Wir sehen, wie viel wert wir ihm sind. Dein Leben ist so wertvoll in Gottes Augen, dass er diesen Preis gezahlt hat. Und warum tat er das? Aus Liebe. Aus Liebe zu dir und zu mir. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir sind hier in deiner Gegenwart und wir müssen bekennen, Herr, wir sind schuldig. Wir können uns nicht rausreden. Und deine Gerechtigkeit steht vor uns und wir müssen uns erklären, wir müssen uns klar werden, dass wir diese Gerechtigkeit, die du verlangst, nie erreichen werden. Und Herr, wir sind dir so dankbar, dass du den Menschen, die Leid tragen, dass du den Menschen, die unterdrückt werden, missbraucht werden, gefoltert werden, dass du denen Gerechtigkeit schaffen wirst. Am Ende der Zeit wirst du die Machthabenden, wirst du die Täter, wirst du die, die die Gerechtigkeit missbrauchen, zur Verantwortung ziehen. Wir danken dir, dass du ein gerechter Richter bist. Aber noch viel mehr danken wir dir, dass du einen Ausweg gefunden hast, dass wir die Strafe nicht selber tragen müssen, denn wir können sie nicht tragen. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du deinen Sohn Jesus geschickt hast, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er für uns gestorben ist, dass er den Weg frei gemacht hat, frei, dass wir wieder zu dir kommen dürfen, himmlischer Vater, dass wir jetzt der Tempel sein dürfen, dass dein Geist in uns lebst, dass du uns von der Sünde befreist und dass wir eine Zukunft haben, nämlich ein Leben in deiner Gegenwart. Wir danken dir und loben dich und wir beten für diese Welt. Wir beten für die Menschen in diesen schrecklichen Gebieten, die gerade vom Krieg und Katastrophen, Erdbeben und anderen Dingen geschüttelt werden. Wir beten, Herr, dass sie begreifen, dass sie nicht verloren sind, sondern dass du ihnen nachgehst, dass du ihr Leben neu machen willst, dass du ihnen Perspektive und ewiges Leben schenken willst. Wir beten für die Machthaber, für die Despoten und für die Diktatoren in dieser Welt. Herr, wir beten, dass du in ihre Herzen hineinsprichst und dass sie sich bekehren und dass sie von ihren bösen Taten sich abwenden. Danke, dass du das tun kannst, Herr. Wir danken dir heute an diesem Tag auch für den Regen, den wir haben durften. Herr, dieses Jahr hat so trocken begonnen und wir brauchen den Regen für die Ernte. Danke, dass du uns versorgen wirst. Aber Herr, wir brauchen viel mehr noch den Regen deines Segens, Herr, den Regen deines Heiligen Geistes, dass Menschen auch in unserem Land wieder nach dir fragen, dass sie wieder sich zu dir bekehren, dass sie wieder sich klar werden, was du, Jesus, für uns getan hast. Danke, Jesus, dass wir auf dich vertrauen dürfen, Herr. In deinem Namen bete ich. Amen.